Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit einem Büchermarkt-Spezial zur Science Fiction, jenem literarischen Genre, das von alternativen Welten und utopischen Gesellschaften erzählt. Oft zeigt uns Science Fiction damit nicht nur ein Zukunftsszenario, sondern mitunter auch eine andere mögliche Entwicklung der Menschheit. Was wäre geworden, wenn unsere Geschichte an dieser oder jener Stelle einen anderen Verlauf genommen hätte? Als Experte für Literatur an den Grenzen des Vorstellbaren ist jetzt bei mir im Studio der Autor und Kritiker Hartmut Kasper. Ich grüße Sie, Herr Kasper.
Ja, schönen guten Tag.
Wie in jeder unserer Sendungen haben Sie auch diesmal etwas mitgebracht, Herr Kasper. Was ist es diesmal?
Ja, diesmal ist es kein Buch, sondern ein Auto.
Ein Modellauto, ein anderes hätte wahrscheinlich nicht ins Studio gepasst.
Ja, das ist ein Modellauto im Maßstab 1 zu 87, also so, wie man es für Modelleisenbahn der Spur H0 benutzt. Und, was sagen Sie?
Es sieht schon sehr futuristisch aus. Es sieht aus wie eine Rakete mit diesem Leitwerk, den Finnen, den Flügelansätzen, eine Rakete auf Rädern. Was genau ist das?
Ja, das ist ein GM Firebird Nummer 3. Fahrer und Beifahrer sitzen unter einer Plexiglaskuppel. Drückt man einen Ultraschallsender, heben sich diese Kuppeln. Man steigt ein und startet. Angetrieben wird der Firebird mit einer 168 Kilowatt Worldfire GT305 Gasturbine. Der Wagen hat kein Lenkrad, sondern wird mit einem Joystick gesteuert. Übrigens muss er gar nicht gesteuert werden. Er fährt mit Autoguide. Zwei Spulen, die bei den Vorderrädern liegen, erhalten von einem Kabel, das in die Fahrbahn eingelassen wird, elektrische Signale, also Lenkbefehle, die das Auto dann auf Kurs halten.
Also ein Auto von übermorgen, das wir hier vor uns haben.
Eher ein Auto von vorgestern. GM hat es im Jahr 1959 auf die Straße gebracht, auf eine Teststrecke in Arizona. In einem Werbefilm, in dem man das Auto in Fahrt sehen kann, heißt es, so werde man in Zukunft überall fahren.
Aber so, das wissen wir, ist es dann doch nicht gekommen.
Ja, so ist es nicht gekommen. Das Auto steht heute im Henry Ford Museum in Dearborn im US-Staat Michigan. So ist es nicht gekommen, aber so hätte es eben kommen können.
Sie meinen, ein paar Käufer mehr, die eine oder andere anderslautende Entscheidung der Betriebsführung und das US-amerikanische Ministerium für Straßenverkehr und Steuerbefehlselektronik.
Und schon würden wir heute in einer ganz anderen Welt leben, in einer Alternativwelt.
Und damit sind wir beim Thema unserer heutigen Sendung.
Wobei die Konstruktion einer sogenannten Alternativwelt nicht unbedingt den Einsatz wissenschaftlich-technischer Mittel voraussetzt. Anders als die auf Science, also auf Wissenschaft und Technik, als Alleinstellungsmerkmal pochende SF-Ologie strengerer Observanz für die SF eigentlich fordert.
Sondern was bewegt die Alternativwelt? Was macht sie Science-Fiction-tauglich?
Ich denke, eine Veränderung der historischen Ereignisfolge. Ein Napoleon, der bei Waterloo siegreich bleibt, eine spanische Armada, die von günstigen Winden nach England geweht wird, eine Mücke im Auge des Attentäters auf John F. Kennedy im entscheidenden Moment und schon nimmt die Geschichte einen ganz anderen Verlauf.
Und eine neue Welt entsteht anstelle der uns Vertrauten.
Ja, eine Utopie im Wortsinn und damit eine Region, für die die Science Fiction durchaus zuständig ist.
Das verstehe ich. Man könnte jedoch einwenden, trifft das nicht auf jede Art von Literatur zu? Also die erzählte Welt kann sich zwar mehr oder weniger explizit auf unsere tatsächliche Lebenswelt beziehen, also jede Fiktion wird jedoch immer eine eigene, abgeschlossene Wirklichkeit bleiben. Auch das leuchtende München von Thomas Mann ist ja ein alternatives München. Durch die wirkliche Prärie sind weder Winnetou noch Old Shatterhand je geritten. Das Gericht, das einen Prozess im Dachgeschoss führt, wird man im wirklichen Prag nicht finden, nur in Kafkas Alternativwelt, oder?
Das ist natürlich richtig. Aber die fiktiven Elemente im großen fiktionalen Roman lassen die Grundpfeiler und Fassaden unserer Welt meist unberührt. Die Geschichte spielt sich in mehr oder weniger vertrauter Umgebung ab, in einer Welt, in die wir eingeweiht sind, so oder so. Die Fantastik dagegen betont das Andersartige, sie macht es zu ihrem Thema.
Welche Beispiele fallen Ihnen da ein, Herr Kasper?
Naja, geradezu idealtypisch ist Philip K. Dicks epochaler Roman »The Man in the High Castle«. Hierzulande unter dem Titel bekannt, Das Orakel vom Berge aus dem Jahr 1962.
Und selbstverständlich auch durch die sehr erfolgreiche Amazon-Serie. In welchem Paralleluniversum lebt denn dieser Man in the High Castle?
Ja, in diesem Roman haben die Japaner und das nationalsozialistische Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewonnen und die USA in Besatzungszonen aufgeteilt. Den Osten beherrschen die Nazis, den Westen die Japaner. Zwischen den beiden Machtblöcken liegen als Puffer die Rocky Mountain-Staaten. Auf amerikanischen Flughäfen landen Lufthansa-Interkontinentalraketen. In Europa haben die Nazis das Mittelmeer mittels Atomkraft ausgetrocknet und in Siedlungsland verwandelt. Von Kanada aus reitet Bob Hope satirische Attacken auf die Deutschen, die inzwischen auf Mond und Mars gelandet sind. Und er erzählt Witze über Nazis, die von zweiköpfigen Marsianern Arierausweise verlangen. Nazis, die den ganzen Globus mit ihrem Terror überzogen haben und nun über die Endlösung der Afrika-Frage nachsinnen, also einen neuen kontinentalen Genozid. All das bestückt mit Fragmenten unserer Realgeschichte, mit Bormann und Goebbels, Roosevelt und Churchill, mit Luftangriffen auf Hamburg und Essen.
Nach genau diesem Bauchprinzip funktionieren ja viele Erzählungen von Dick. Er schneidet das Band durch, auf dessen oberen Fläche sich die Realität befindet und auf dessen unteren Flächen das Fantastische haust. Dann klebt er die verdrehten Enden zusammen, wodurch sich Seite und Gegenseite vereinigen und zu einem einzigen ausweglosen Territorium werden, zu einem Möbiusband. Nun gibt es aber eine Besonderheit, die dem Roman einen wirklich einzigartigen Dreh verleiht, ein Buch im Buch, das sogenannte Heuschreckenbuch, nämlich ein Roman mit dem Titel The Grasshopper Lies Heavy von einem Autor namens Hawthorn Amundsen.
Ja, im Deutschen übersetzt mit Schwer liegt die Heuschrecke oder neuerdings die Plage der Heuschrecke.
Es hätte wirklich so kommen können. Die Vereinigten Staaten hätten die Japaner besiegen können. Wie? Das steht alles in dem Roman. Er enthält natürlich viele fiktionale Elemente. Ich meine, er muss ja unterhaltsam sein, sonst würden ihn die Leute nicht lesen. Aber
dieses Buch ist also, Überraschung, wiederum ein Alternativweltroman. Es erzählt von einer Welt, in der das nationalsozialistische Deutschland und Japan den Zweiten Weltkrieg verloren haben. Aber deswegen spielt es noch lange nicht in unserer Welt.
Sondern in einer Welt, in der das britische Imperium den Krieg zwar gewonnen hat, sich danach aber immer selbstherrlicher und rassistischer werdend in einen kalten Krieg mit den USA verwickelt, die ihrerseits jeden Rassismus überwunden haben. Ein Spiegelkabinett von lauter Alternativwelten. Nur die reale Welt, unsere Welt, scheint dafür keine Alternative zu sein.
Einen durchaus ähnlichen Fall hat es denn auch im deutschen Sprachraum gegeben, und zwar wenige Jahre nach Dicks Orakel vom Berge, den Roman Wenn das der Führer wüsste, von Otto Basil.
Und dieser Otto Basil ist überhaupt ein interessanter Mann und heute mit seinem Werk weitgehend verschollen. Er ist als Otto Adam Franz Basil 1901 in Wien geboren, wird Barpianist, Schriftsteller, Journalist. Er erhält Schreibverbot und wird von der Gestapo verhaftet wegen Verspottung des Führers. Auf Fürsprache von Josef Weinheber kommt er frei.
Und nach dem Krieg hilft er Autoren wie T.S. Eliot, Erich Fried, Albert Camus, Ilse Eichinger und Friederike Mayröcker in Österreich durchzusetzen und legt zwei grundlegende Monographien über Georg Trakl vor und veröffentlicht 1966 diesen Roman, Wenn das der Führer wüsste, ein geradezu wahnwitziges Werk.
Der Protagonist des Romans, Held mag man nicht sagen, ist ein Mann namens Albin Totila Höllriegel, der in der Stadt Heidrich im Kyff-Häusergebirge praktiziert und sich seinen Kunden so vorstellt als
Strahlungsspürer, Geschäftsstelle Heidrich der NS-Fachschaft für Pendelweistum, Behebung von Strahlungsschäden aller Art, Auspendeln von Lebensumständen, Schutzelektroden, Radiumschmuck, Schwingungsgürtel, nordische Daseinsberatung, Sprechstunden, außer Sonntag, täglich von 9 bis 11. An Sonn- und Feiertagen kein Kundendienst. Krieg den Erdstrahlen.
Das nenne ich mal das pompsprachige Imponiergehabe einer bürokratisch durchorganisierten Diktatur und das Ganze auf den hohlen Punkt gebracht. Nordische Daseinsberatung und das Auspendeln von Lebensumständen.
Und das alles an einem 2-Stunden-Tag. Naja, auch in diesem Roman haben die Faschisten den Krieg gewonnen. Was Europa und dem Rest der Welt dann gedroht hätte, haben sich die Nationalsozialisten ja selbst oft genug ausgemalt. Joe Heidecke und Johannes Lieb hatten im Jahr 1959 eine Dokumentation der Nürnberger Prozesse veröffentlicht, in dem die Ankläger der Frage nachgingen, was die Nationalsozialisten für die Zeit nach ihrem Sieg geplant hätten. Ein Vorabdruck dieser Dokumentation wurde im Mai 1959 unter dem Titel »Wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte« veröffentlicht und das diente Basil als Quelle für seinen Roman. Der Roman, heute weitgehend vergessen, erschien im Jahr 1966. Er machte Furore auf der Frankfurter Buchmesse und in der Literaturkritik. Das Buch wurde zum Verkaufsschlager. Schon seine Startauflage von 25.000 Exemplare war für die damalige Zeit eine echte Sensation.
Der Albtraum einer Welt voller Zuchtmutterklöster und SS-Ordensburgen, Walhallen und nationalpolitischen Erziehungsanstalten den Napolas, alles vom braunen Dunst der NS-Esoterik vernebelt. Lohnt sich die Lektüre heute noch?
Ich tue mich da etwas schwer. Literaturhistorisch ist Höllriegels Höllenfahrt zweifellos von besonderem Interesse, aber verglichen mit der gläsernen Diktion eines Philipp K. Dick und dessen Fähigkeit, Figuren glaubwürdig durch eine groteske Landschaft zu führen, kommt Basil hier eher geschraubt, etwas verstaubt und theatralisch daher. Eher ein literarisches Relikt.
Alternativwelten an sich sind allerdings kein Relikt. Christian Kracht, über den ich vorhin schon gesprochen habe, als es um Fatherland und Faserland ging, der hat vor einigen Jahren »Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten« veröffentlicht. Das Ganze stammt also aus dem 21. Jahrhundert, auch wenn dieser Roman ziemlich genau ein Jahrhundert zurückblendet.
In diesem Roman aus dem Jahr 2008 bleibt Lenin in der Schweiz. Die Oktoberrevolution in Russland fällt aus, dafür wird in der Schweiz revoltiert. Und es entsteht die SSR, die Schweizer Sowjetrepublik.
Wir wollen uns noch über den aktuellen Roman von Neal Stephenson unterhalten, den er zusammen mit Nicole Gallant verfasst hat. Es geht um den Roman »Der Aufstieg und Fall der DODO«. Der Titel spielt an auf The Rise and Fall of the Roman Empire, wie ich vermute.
Ja, gut möglich. Dieses DODO oder DODO ist eine Geheimorganisation der US-amerikanischen Regierung. Ihr Sinn und Zweck, sie soll vermittels von Zeitreisen die einst Wirklichkeit gewesene, dann aber verlorene Magie zurückholen in unsere Gegenwart.
DODO steht also nicht für den leider ausgestorbenen Schreitvogel, dem schon der große Lewis Carroll in seinen Wonderland-Reiseberichten ein Denkmal gesetzt hat?
Unter der Hand auch. Vor allem aber steht es hier für das Department of Diachronic Operations, also etwa die Abteilung für Einsätze gegen den Uhrzeigersinn.
Ist das dann also nur ein Zeitreiseroman?
Zeitreisen sind nicht ganz ohne, wie man weiß. Man landet in der Vergangenheit und verkehrt die eigene Gegenwart zur Zukunft. Und während man noch ziemlich sicher sein kann, in welcher Vergangenheit man landet, kann jede Tat, die man dort oder dann verrichtet, zu einer mal mehr, mal weniger starken Veränderung der Zukunft führen. Das heißt, zum Austausch der Gegenwart, die den Zeitreisenden bekannt ist, gegen eine völlig neue, alternative Gegenwartswelt.
Das klingt wie eine schön geistige Definition der Belletristik überhaupt. Man denkt vielleicht auch an Rowlings Harry Potter. Wozu braucht es da 2 Autoren?
Stephenson gilt ja als großer Innovator der fantastischen Literatur in den USA. Und Nicole Gallant ist eine Autorin historischer Romane.
Eine gute Begleiterin für Zeitreisen in die Vergangenheit. Geht alles glatt?
Gar nicht. Überhaupt ist dieser Roman ein ziemlich wilder Ritt. Auch was den Stil betrifft. Neben klassischen Erzählsequenzen gibt es unter anderem seitenlange Briefe, Verzeichnisse von Nachrichtenaustauschen, Suchverläufe, interne Memos, die Ballade vom Walmart, Tagebucheinträge, Einsatzprotokolle und schließlich ein durchaus notwendiges Glossar mit Einträgen wie der Rush für Diachrone-Einsatzregelwerk, Arbeitsschutz oder ODEC für ontische Dekohärenzkavität.
Gut zu wissen. Neue Welten, neue Wörter. Das alles klingt nach einem ziemlichen Klamauk, nach Wortspielen in Geheimsprache, nach Verkleidungen und mit Verlaub literarischem Kindergeburtstag mit Reise nach Jerusalem und Hexenhut auf.
Dem will ich im Kern gar nicht widersprechen. Aber die Spielidee ist dennoch alternativweltlich orientiert, insofern das Handlungsziel wenigstens einer Partei die Herstellung eine Alternativwelt ist. Eine ungarische Hexe, die die Seiten gewechselt hat, verrät den Leuten vom Dodo, was die böse Hexe Gronje plant. Sie will die Technologie rückgängig machen. Was das Department Dodo unterbinden will, verständlicherweise, steht mit der Abschaffung der Technologie doch auch die eigene Existenz auf dem Spiel. Die freundliche Hexe aus Ungarn sagt:
Ihr wollt Gronje aufhalten. Nicht, weil sie versucht, etwas Böses zu tun, sondern weil sie versucht, euch Dinge fremd zu machen. Und das ist unbequem für eure Auffassung davon, wie das Leben zu sein hat, mit Walmarts und Baumwollunterwäsche und Dingen, für die ihr diese sogenannten seltenen Erden braucht. Ihr möchtet diese Dinge immer gehabt haben. Das ist alles. Gronjes Pläne sind unbequem für euren Lebensstil. Abgesehen davon habt ihr keinen triftigen Grund.
Mir scheint, dass die Alternativwelt tatsächlich oft mit irgendeiner Art von Magie oder magischem Denken zu tun hat. Das I-Ging, Orakel, Hexen und Wünschelrutengänger. Vielleicht bietet die Alternativwelt ja ein geeignetes Rückzugsgebiet für Obskurantismen aller Art. Ist das ein Spielraum für Esoteriker?
Ja, das sollte man so im Auge behalten.
Zumal esoterische Entwürfe meist etwas Alternativweltliches haben, diese Modelle von flachen Erden, Hohlwelten, diese dunkle, immer erdabgewandte Seite des Mondes, wo sonst Nazis und andere Welteroberungsapostel ihr Asyl finden?
Nicht immer. In Andreas Eschbachs Roman NSA ist die Spielidee eine andere und dabei viel erschreckendere. In dieser Alternativweltgeschichte verfügen die Nazis nicht nur über Wunderwaffen wie die Atombombe, sondern auch über ein EDV-System, das unserem aktuellen Stand der Technik entspricht.
Die Spielidee ist demnach, was wäre, wenn eine gar nicht futuristische, sondern die heute verfügbare digitale Technik einem verbrecherischem Regime in die Hände fiele?
Genau das. Und diese Technik erweist sich als alles andere denn heilsam oder demokratiefördernd. Fern davon, aus sich selbst heraus zu egalisieren, sagen wir es klassisch, für Gleichheit und Brüderlichkeit oder gar Freiheit zu sorgen, lässt sich diese Technologie widerstandslos, wie jede Technologie, in den Dienst der Macht und der Machthaber stellen. Eschbach erzählt davon, wie diese technischen Möglichkeiten für die heute rein kommerziell ausgerichtete Betriebe wie Amazon, Facebook, Google oder Twitter stehen, sich vereinnahmen lassen und Hierarchien nicht nur einebnen, sondern verstärken und perpetuieren.
Und wir wollen auch nicht verheimlichen, dass in einschlägigen Verlagen Romane, ganze Romanreihen erscheinen, in denen ein alternatives Deutschland, das adlige Offiziere handstreichartig vom Faschismus befreit haben, serienweise den Ersten oder Zweiten Weltkrieg doch noch gewinnen lässt.
Ja, leider. Vielleicht ist die utopische Kompetenz der Alternativweltgeschichten auch noch nicht ausgeschöpft. Vielleicht brauchte man einen Roman über eine zwar nicht heile, aber immerhin schon mal bessere Welt.
Also eine Art Nathan der Weise für die Zukunft. Wenigstens Spurenelemente solcher utopischen Alternativen gibt es doch, oder?
Einige. Ich denke an Romane beispielsweise von Dietmar Dart, an die Neptunation oder Neptunation, in denen die Kooperation von Kulturen neue Gestaltungsräume eröffnen kann.
Aber das ist ein anderes Thema, über das wir gern ein weiteres Mal sprechen werden. Sie haben die neuen Bücher von Dietmar Dart bereits gelesen, dazu mehr als bald hier im Büchermarkt. Denken Sie daran, Ihr Raketenauto mitzunehmen, Herr Kasper, Ihren Firebird 3.
Ja, wie sollte ich sonst nach Hause kommen?
Das war unser Büchermarkt-Spezial zur Science-Fiction und den Alternativwelten. Die hier besprochenen Bücher finden Sie bei uns im Internet unter deutschlandfunk.de. Nach den nun folgenden Nachrichten geht es im Programm weiter mit Forschung aktuell. Und am Mikrofon hier verabschieden sich von Ihnen
Hartmut Kasper
und Jan Drees.